werden wir ab jetzt euch immer eine Investmentmöglichkeit aus dem Alltag mitbringen. Und wir starten heute mit einer Firma bzw. einer Aktie, die wir selbst haben.
Warum nicht nur die coolen Produkte benutzen, sondern vielleicht auch daran profitieren, dass andere auch diese coolen Produkte benutzen?
Habe ich letztes Mal in der Folge von dem DWS Top Dividende erzählt. Und da wollte ich mal fragen, hast du dich mit dem mal beschäftigt und kannst mir dazu Feedback geben?
Schön, dass ihr wieder da seid bei der 7. Folge von Investier oder Verlier.
Ich bin die Laura und investiere seit kurzem.
Mein Name ist Lukas und ich habe meine ersten Aktien mit 16 gekauft.
Und heute geht es um das Thema Fonds, richtig?
Oder besser gesagt, warum Fonds oft eine schlechte Idee sind.
Aber bevor wir mit dem Thema starten, haben wir noch eine kleine Änderung mitgebracht. Und zwar werden wir ab jetzt euch immer eine Investmentmöglichkeit aus dem Alltag mitbringen. Und wir starten heute mit einer Firma bzw. einer Aktie, die wir selbst haben. Und zwar von der unsere Handys sind, aber auch die Laptops. Und zwar ist es Apple.
Genau, wir finden Apple super cool. Wir benutzen die Produkte schon seit mehr als einer Dekade. Apple macht nicht nur Hardware, sondern auch Software, ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und warum nicht nur die coolen Produkte benutzen, sondern vielleicht auch daran profitieren, dass andere auch diese coolen Produkte benutzen. Für euch so ein kleiner Anreger vielleicht, hättet ihr vor 10 Jahren für 1.000 Euro Apple-Aktien gekauft, wären die heute schon über 6.000 Euro wert, ohne dass ihr euch die Hände dreckig macht.
Das klingt auf jeden Fall verlockend. Und wir hätten noch einen anderen Hinweis, und zwar könnt ihr montags immer bei uns auf Insta oder YouTube mit uns interagieren, indem wir ein paar Fragen an euch stellen und ihr könnt uns auf die Fragen antworten bzw. auch Kommentare schreiben und so ein bisschen in die Folge mit einarbeiten, würde ich mal sagen.
Genau, die auch so ein bisschen mitbestimmen, wenn ihr da eine spezifische Frage habt, wir schnappen die auf jeden Fall auf und beantworten die auch. Wir haben das jetzt am Anfang so gemacht, wir haben euch privat angeschrieben, so ein bisschen genervt, haben euch Fragen gestellt und ein paar von euch haben auch geantwortet. Wir gehen jetzt einfach direkt mal in diese Fragen rein. Und die erste Frage, die wir euch gestellt haben, war, kennst du den Unterschied zwischen einem Fonds und einem ETF?
Genau, und da war zum Beispiel Aki, der hat gesagt, er kennt den Unterschied nicht. Der Noah dachte oder denkt, er kennt den Unterschied und hat uns auch als Beispiel geschrieben, dass ein Aktienfonds sich auf eine Firma bezieht, zum Beispiel Aldi, kann man sich da spezifisch Anteile kaufen und bei einem ETF ist es etwas breiter gefächert.
Also der Noah hat es vielleicht noch nicht ganz verstanden, es geht schon in die richtige Richtung, aber deswegen hört er ja bestimmt auch in die Podcast-Folge rein.
Genau, und dann hatten wir jetzt auch noch ein anderes Beispiel, wo dann auch gesagt wurde, dass er den Unterschied nicht kennt. Mhm. Die Lea hat zum Beispiel geantwortet, dass sie den Unterschied kennt, denn ETFs bilden einen Index und sind eher passiv, Fonds werden aktiv gemanagt.
Lea, Traumdefinition an der Stelle. Liebe geht raus.
Genau, also wir haben ein paar Antworten bekommen.
Genau, die zweite Frage war,
glaubst du, dass dein Bank- bzw. Vermögensberater dir wirklich das Beste empfiehlt? Mhm. Da hat zum Beispiel Aki geantwortet, dass bisher auf seine Bankberaterin immer Verlass war. Der Noah hat geantwortet, kommt wahrscheinlich auf den Berater drauf an, tendenziell aber eher nicht. Der Justin hat zum Beispiel geantwortet, dass er eher nicht glaubt, dass der Bankberater wirklich das Beste für einen empfiehlt. Und die Lea hat geantwortet, naja, da ihr Vater einer ist, denkt sie mal schon.
Der berät sie auch super. Also an der Stelle auch liebe Grüße an dich, Didi, der macht das auch super. Und da hat die Lea auch auf jeden Fall einen guten Ansprechpartner.
Genau.
Alright, ja, genug geschnackt. Wollen wir loslegen hier mit unserem Thema?
Auf jeden Fall, aber wollen wir die Frage nicht beantworten, was denn jetzt noch für Unterschied ist?
Die beantworten wir am Ende vielleicht so, dass die Leute dranbleiben müssen. Ja. Oder vielleicht klärt die sich auch in der Folge. Was meinst du?
Mhm, könnte sein. Gut, dann lass uns das Thema mal beginnen. Mhm.
Bevor es losgeht, dieser Podcast ist wie ein guter Freund. Unterhaltsam und informativ, aber kein Finanzberater.
Alles, was du hier hörst, ist unsere Meinung und kein Aufruf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen.
Dein Geld, deine Verantwortung.
Also denk nach, bevor du dein Sparschwein schlachtest. Und zwar habe ich letztes Mal in der Folge von dem DWS Top Dividende erzählt. Und da wollte ich mal fragen, hast du dich mit dem mal beschäftigt und kannst mir dazu Feedback geben?
Ja, also ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren mal was von diesem Fonds gehört. Ich wusste irgendwie, da geht es um größere Dividendenausschüttungen. Aber so im Detail habe ich mich damit nicht beschäftigt. Aber jetzt für die Folge habe ich das mal kurz ein bisschen rausgearbeitet. Ja, das ist ein Fonds, den man kaufen kann, der relativ großes Fondsvolumen hat in Deutschland, der sehr beliebt ist bei Anlegern, weil die Dividendenausschüttung halt so groß ist. Stichwort passives Einkommen ist ja auch so ein Buzzword. Genau. Und den habe ich jetzt mal verglichen mit zwei ETFs, die ich privat selber bespare. Und der Top-Dividende, der legt ja den Fokus auf hohe Dividendenausschüttungen. Und das hatten wir auch schon mal, ich glaube, vor 2 Folgen, dass Dividende ein Qualitätsmerkmal sein kann, aber nicht eine hohe.
Aber es muss es nicht sein.
Nee, nicht eine hohe Dividendenausschüttung, sondern eine stetig steigende Dividendenausschüttung ist ein Qualitätsmerkmal. Und deswegen habe ich für mich privat 2 ETFs rausgesucht, die ich auch beide bespare.
Die eine stetig steigende Dividendenausschüttung haben.
Genau, die haben so einen Qualitätsfaktor und auf Dividendenwachstum sind die aus. Und einmal, das ist der WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF und der Fidelity Global Quality Income ETF. Beide auch ausschüttend. Und wenn man jetzt die miteinander vergleicht, der DWS Top Dividende hat so 45% gemacht in dem Zeitraum von 2017 bis heute, während die 2 anderen ETFs circa 110-115% gemacht haben.
Das ist schon ein Unterschied. Also hört man nur 45% plus, denkt man sich so, wow, super. Aber vergleicht man das jetzt mit den 2 weiteren, ist es schon ein krasser Unterschied.
Genau. Und die 2 ETFs, die sind relativ teuer. Was glaubst du, wie teuer sind die dann, wenn ich sage, ein ETF, der relativ teuer ist?
Also normale Kosten belaufen sich ja, glaube ich, auf 0,2%, richtig?
Mehr oder weniger, ja.
Dann würde ich sagen, vielleicht teuer so 0,3, 0,4.
Die sind so bei 0,38, 0,4 an Kosten. Was glaubst du, der DWS Top-Dividende, den du ja unbedingt kaufen wolltest, um dein Portfolio so ein bisschen zu pimpen, wie viel kostet der im Jahr?
Ich würde es mal tendenziell sagen, der ist teurer. Vielleicht so bei 0,5.
Also der ist deutlich teurer, der kostet so 1,45%.
Oh, krass.
Genau. Also da schon mal ein Riesenunterschied. Aber auch ein Riesenunterschied im Fondsvolumen. In den beiden ETFs sind 300 und 600 Millionen drin. Ist ja schon mal relativ viel Geld, ne?
Ja.
Aber in dem DWS Top Dividende sind knapp 18 Milliarden drin.
Krass, und wie kommt es, dass das so groß ist oder so ein großer Unterschied?
Ja gut, den gibt's halt schon viel länger. Und die haben halt auch ein ganz anderes Vertriebssystem dahinter, ne? Der wird ja an Kunden empfohlen, Kunden beraten, während die ETFs halt von Privatanlegern gekauft werden können oder halt auch nicht, ne?
Okay, und dadurch ist es dann halt so ein großer Unterschied.
Genau. Auch wenn wir uns die Ausschüttungen angucken, du siehst, der DWS Top Dividende, der hat so 3,5 bis 4% Dividendenrendite pro Jahr und die 2 ETFs sind eher bei 2 bis 2,5%, ne? Was ich ganz komisch finde irgendwie bei diesem Fonds, dass der einmal im Jahr ausschüttet und das im Dezember, das kenne ich jetzt so nicht.
Wann ist denn dann so normale Ausschüttung?
Normale Ausschüttung, ja, wenn man einmal im Jahr ausschüttet, vielleicht im Mai für deutsche Aktien, ne, die Allianz jetzt zum Beispiel, oder ansonsten März, Juni, September, Dezember sind so normal, halt quartalsmäßig dann, ne? Kannte ich so in der Form auf jeden Fall auch nicht. Und die anderen 2 ETFs schütten halt vierteljährlich aus, das heißt regelmäßigerer Cashflow. Und was ich interessant finde, wenn wir das Dividendenwachstum miteinander vergleichen, der DWS Top-Dividende kommt im Dividendenwachstum pro Jahr auf so 3,4%, während die anderen 2 eher bei 7 bis 8% Dividendenwachstum pro Jahr sind. Ne? Und gerade für uns junge Anleger ist ja jetzt gar nicht so wichtig, haben wir jetzt schon eine hohe Dividende, sondern eher, wie ist es in 30 Jahren? Wie soll sich da maximal steigern, ne?
Ja, absolut.
Genau.
Und dann ist so eine stetige Steigerung viel besser für uns als jetzt einfach immer eine große direkt am Anfang.
Richtig. Ja.
Würdest du sagen, dieser Top-Dividenden-Fonds ist repräsentativ für alle Fonds?
Nee, auf jeden Fall nicht. Das ist ja ein Nischenfonds. Der ist auch ganz anders bestückt wie die 2 ETFs, die ich jetzt da drin gehabt habe. Da ist ein deutlich kleinerer Anteil Amerika drin. Da ging es wirklich darum, Firmen drin zu haben mit einer hohen Dividendenausschüttung, ne? Und die amerikanischen Titel, die sind im Schnitt vielleicht, haben die nicht so eine hohe Dividendenausschüttung wie andere.
Aber wir haben ja jetzt hier gerade die ETFs und diesen aktiv gemanagten Fonds. Und wir sehen, die ETFs gewinnen eigentlich das Rennen im Vergleich zu dem Fonds.
Ja.
Warum gibt es denn überhaupt denn noch Fonds?
Ja, Fonds gibt es halt schon super lang. Ende des 18. Jahrhunderts hat ein Niederländer mal so den ersten Fonds aufgesetzt. 70 Jahre später kam dann auch einer in Deutschland. Der älteste Fonds, den es heute noch gibt, ist der Pioneer-Fonds. Der wurde in den 20er Jahren, glaube ich, in Amerika aufgesetzt. In den kannst du heute noch investieren. Ja, und mittlerweile gibt es jetzt ja ETFs seit Anfang der 2000er, seit Anfang, Mitte der 10er Jahre sind die so breit, massentauglich, zugänglich auch für alle. Das heißt, es ist einfach gerade so ein bisschen ein Shift, also ein Wechsel von den Fonds weg hin zu den ETFs, ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, die Kostenstruktur dahinter. Genau.
Aber wenn es nicht mehr zeitgemäß ist, warum empfehlen mir dann viele Berater Fonds und keine ETFs?
Ja, die wollen ja auch was verdienen. Und grundsätzlich ist es ja schon mal super, wenn dein Berater dir jetzt einen Fonds empfiehlt, anstatt irgendeinem komischen Versicherungsprodukt. Weil dann gehst du immerhin schon mal weg von dem Geldwert hin zum Sachwert. Weil der Geldwert, der wechselt ständig, beziehungsweise geht langfristig auf Null. Ich meine, guck mal zurück, die letzten 100 Jahre, wie viele Währungen gab es in Deutschland? Auf jeden Fall gab es die Reichsmark, davor gab es auch irgendeine Mark. Dann gab es die D-Mark, jetzt ist der Euro da. Jetzt gibt es aber auch eine Firma wie Daimler, die gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und
die gab es immer.
Die gibt es bis heute noch, in die hättest du auch investieren können. Und ich wette, dass das ein deutlich besseres Investment gewesen wäre wie irgendeine Währung.
Okay.
Ja.
Also müssen wir uns merken, dass wir immer vom Geldwert in den Sachwert gehen müssen.
Genau.
Weil das ist beständiger eigentlich, historisch gesehen.
Beständiger und es hat sogar einen Wertzuwachs. Ein echter Sachwert, langfristig, ja.
Okay.
Bevor wir weitermachen, wir sind auch auf TikTok. Kurz, knackig und unterhaltsam. Und auf Instagram findet ihr Tipps und exklusive Inhalte.
Und den Podcast kann man auf Spotify und Apple hören. Oder auf YouTube anschauen, richtig?
Genau. Auf unserer Website findest du Blogartikel zur Folge mit Grafiken, Q&A, ein Glossar für Finanzbegriffe und kostenlose Checklisten und Info-PDFs zum Download.
Und in der Folgenbeschreibung stehen Links zu unseren Lieblingsbanken und Brokern, eine Buchempfehlung plus ein Patreon-Link, falls ihr uns unterstützen möchtet. Aber du hast ja gesagt, also Fonds sind viel älter als ETFs.
Ja.
Und warum hat mir dann zum Beispiel mein Berater Mischfonds empfohlen? Was sind eigentlich Mischfonds nochmal?
Also es gibt Aktienfonds und es gibt Mischfonds. Aktienfonds ist, wie der Name das schon sagt, 100% Aktien drin. Und Mischfonds, da gibt es dann einen Aktienanteil, der kann 90% sein, 80, 70. Und der andere Anteil wird eben gefüllt mit vermeintlicher Sicherheit, sprich Staatsanleihen. Und Staatsanleihen ist nichts anderes, wie du leihst dem deutschen Staat Geld und der gibt dir das Geld nach einer Laufzeit wieder zurück, plus Zinsen obendrauf.
Okay. Und wie kommt es überhaupt? Also warum wird mir denn kein komplette Aktienfonds empfohlen?
Das liegt, schätze ich mal, daran, an diesem Risikoblatt, das du ausfüllen musst, wenn du zu einer Beratung gehst. Dann ist der normale Weg, wie es abläuft, dass du so ein 8-seitiges Blatt bekommst oder auch mehr Seiten und dann musst du deine Risikobereitschaft ausfüllen.
Ne? Ja, ich erinnere mich.
Ja, und das finde ich total komisch, weil das setzt ja eigentlich voraus, dass der sich jetzt beraten lässt, schon informiert ist und weiß, was Risiko bedeutet. Und der muss jetzt erstmal seine Risikobereitschaft angeben, ohne dass der Berater ihm das mal überhaupt erklärt hat, was bedeutet Risiko, wie muss man Risiko und Rendite in gesundes Gleichgewicht bringen. Ne? Er wird da einfach hingehockt und muss jetzt angeben, ich will viel Risiko oder wenig Risiko. Und wir Menschen sagen natürlich erstmal, hey, ich will ja jetzt ja kein Risiko, ich habe das Geld ja hart verdient. Also warum soll ich da volles Risiko machen?
Ja, und woran wird gemessen, wann es ein hohes Risiko gibt und wann nicht?
Das wird daran gemessen, einfach nur an der Volatilität. Sprich, ob es steigt oder fällt, ob es hochgeht, runtergeht. Und je nachdem, ob du bereit bist, diese Schwankungen auszuhalten, sagst du, du bist risikobereiter oder auch nicht.
Ja, aber die Schwankungen sind doch absolut normal. Also ich meine, es gibt immer mal wieder irgendwelche Crashes oder nicht.
Ja, die gehören auf jeden Fall dazu. Mal eine Frage an dich. Wenn du jetzt, du legst jetzt an, ja, sagen wir, du hältst es durch, 30 Jahre lang investierst du, okay?
Ja.
Was denkst du, wie viele Crashes wirst du erleben, die größer als 30% sind in deiner Laufbahn als Investorin?
Bei 30 Jahren,
Aha.
ich glaube, ich würde einfach mal so sagen, drei.
Drei. Ich schätze wahrscheinlich schon mehr. Und vielleicht auch Crashes mit mehr als 50% Einbruch, ne? Und
Ja.
es gehört halt dazu und das ist halt auch der Preis, den du bezahlst für die Mehrrendite langfristig.
Ja, weil
Ne?
es kann genauso schnell, wie es runtergeht, kann es auch wieder genauso schnell hochgehen. Eine Glaskugel. Wir sehen nicht, was in ein paar Jahren damit sein wird.
Genau, wir sehen das nicht. Und mein Papa hat mir da auch was ganz Tolles gesagt, weil viele Leute haben Angst, irgendwie an der Börse zu investieren, ne? Weil die sagen, hey, es kann ein Crash kommen, da ist all mein Geld weg, so. Und dann sagt er zu mir, wenn jetzt jemand 20, 30 Jahre sein Geld anlegt, jeden Monat investiert der, ob die Aktien
Ja.
hochgehen, runtergehen, der tut da Geld rein. Und jetzt ist der 55 und will Geld rausnehmen, ne?
Weil es einen Crash gibt. Oder einfach so.
Weil er jetzt halt Geld braucht.
Ja.
Und jetzt ist ein Crash, genau da, wo der jetzt Geld braucht. Dann wird der ja nicht an Tag X sein ganzes Geld da rausholen, das er davor jeden Monat über Jahre, Jahrzehnte hinweg angespart hat, wird er ja nicht an Tag X alles brauchen. Er holt sich ja nicht direkt einen Ferrari und geht in den Club und haut sich da die größten Pullen Belvedere-Wodka hin, sondern der will ja ein Teil bisschen was haben, vielleicht hier eine Immobilie, da irgendwie
Ein
eine
Urlaub.
oder einfach nur einen Urlaub. Das heißt, selbst wenn du mit den Aktien im Risiko bist und es geht hoch und runter und es ist ein Crash und in dem Moment brauchst du Geld, bist du wahrscheinlich nach 30 Jahren immer noch besser bei minus 50% Aktiencrash, wenn du aber durchschnittlich 8% machst im Vergleich zu Staatsanleihen bei 2%. Dann kannst du gern 50% crashen, dann bist du immer noch besser, wie hättest du dein Geld in festverzinsliche Sachen investiert. Weil du erstens nicht alles auf einmal nimmst. Und selbst das, was du nimmst, ist dann auch immer noch mehr wert.
Und wie lange dauern denn ungefähr so Crashes an? Gibt es Crashes, die dauern irgendwie 10 Jahre an, oder ist es eigentlich eher immer so ein kürzerer Zeithorizont, wo man weiß, okay, man kann vielleicht lieber nochmal kurz warten und auf das Geld später zurückgreifen?
Ja, das weiß man nicht. Historisch gibt es Crashes, die sich schnell wiederholen, wie jetzt Corona. Gibt es aber auch Zeiten, wo es dann echt 3, 4 Jahre braucht, bis man neue All-Time-Highs hat. Also das hängt von der Situation ab, von dem Crash. Aber dieses Crash-Thema wollen wir ja vielleicht in der nächsten Folge mal ausführlich behandeln. Lass uns da vielleicht nicht so aufhängen jetzt, ja?
Hier so ein kleiner Teaser, bleibt dran zur nächsten Folge dann.
Genau. Ja, und vielleicht um dieses Volatilitätsding oder dieses Risikoding abzuschließen, ne? Wenn du da eben sagst, du bist in einem sehr hohen Risiko, bereit, sehr hohes Risiko einzugehen, dann gibst du sozusagen eine Volatilität über 25% frei. Und das heißt einfach, dass du Schwankungen von 25% in Kauf nehmen würdest, ne? Und auf dein Anlegerdasein, die nächsten 20, 30 Jahre, werden viele Situationen kommen, wo es mal 25% oder mehr runtergeht, ne? Das heißt, es gehört dazu. Und dann wirst du da direkt ausgeschlossen und kannst vielleicht nicht nur in Aktien Fonds reingehen, sondern musst irgendwie Mischfonds nehmen, weil du eben bei dieser Risikokategorisierung gesagt hast, du willst nicht volles Risiko gehen.
Okay. Also
Und ich denke auch, dass das gewollt ist, ne? Dass der Staat gar nicht will, dass du voll in Aktien gehst, voll in die Wirtschaft gehst, sondern der Staat, der braucht Geld. Der ist jetzt so 60, 70% zum BIP verschuldet. Der wird die nächsten Jahre noch mehr zum BIP verschuldet sein. Das heißt, die brauchen Geld. Das heißt, die wollen auch nicht, dass du voll in Aktien gehst und deswegen kommt es dem Staat auch
entgegen.
zugute, dass der so einen Risikofragebogen am Anfang hat, wo der Mensch ja noch gar nicht weiß, ist es, was ist Risiko, was bedeutet es in dem Kontext?
Genau, und ich erinnere mich, als ich das ausgefüllt habe, hatte ich eigentlich ein sehr hohes Risiko angegeben. Trotzdem wurde mir ein Mischfonds empfohlen, allein aus der Tatsache, dass ich halt als Einsteigerin gelte und es einfach sicherer ist für mich, damit zu beginnen.
Hört sich komisch an für mich. Normal hängt das wirklich nur von der Risikoeinschätzung ab, die du selber gibst und nicht, ob du jetzt neu bist oder nicht.
Okay.
Ja. Aber auf jeden Fall total sinnlos für uns junge Anleger, Mischfonds zu haben, weil ja langfristig das einfach ein Renditekiller ist. Und wenn du weißt, du legst 20, 30 Jahre an, dann brauche ich keine Mischfonds mit Staatsanleihen als Sicherheit drin, die zwar die Volatilität kleiner machen, aber halt auch langfristig die Rendite killen. Mischfonds sind interessant, wenn ihr sagt, hey, in 5 bis 10 Jahren möchte ich in Ruhestand gehen und ich will einen Teil einfach sicher parken, den ich dann rausnehmen kann, um mir ja Dinge im Leben halt zu kaufen. Aber solange ihr jung seid, Anfang, Mitte 20, 30, auch noch 40, dann rein in Aktienfonds.
Okay, heißt, halten wir mal fest, es gibt auch Unterschiede in Fonds. Es gibt Fonds, also Mischfonds, die nicht 100% Aktien in sich haben, aber es gibt halt dann die, die auch 100% Aktien haben. Mhm. Und die sind relativ gut, aber teuer.
Genau.
Empfiehlt es sich dann eigentlich, die Fonds dann selber zu kaufen oder über einen Berater zu gehen?
Also wenn ihr die Fonds selber kauft, im Vergleich den Fonds, den machst du beim Berater oder du kaufst den selber, dann bist du natürlich besser dran, wenn du den selber kaufst, weil du dann Ausgabeaufschlag und sowas jetzt nicht hast, ne? Mhm. Aber wenn du es eh selber machst und einen eigenen Broker hast, dann empfiehlt es sich halt einfach, einen ETF zu kaufen, weil das im Grunde das gleiche Produkt ist, mit einem deutlich, deutlich kleineren Kostenmantel. Also warum dann überhaupt einen Fonds kaufen, ne?
Und dieser Kostenmantel setzt sich daraus zusammen, weil man irgendwie schon so einen Index bekommt, der abgebildet wird, richtig?
Genau, also da gibt's ja MSCI, das ist so der größte Indexanbieter der Welt. Und die bieten diesen Mantel an, die sogenannte Einkaufsliste, hast du das mal ganz nett irgendwie formuliert. Und Firmen wie BlackRock kaufen dann die Einkaufsliste und füllen die Einkaufsliste in echt, also den Warenkorb, ne, und verkaufen das dann. Genau. Und MSCI hat 3 ganz bekannte Einkaufskörbe. Einmal den MSCI World, das sind die 23 Industriestaaten drin. Dann den MSCI Emerging Markets, das sind auch knapp 25 Unternehmen drin oder vielleicht 26, irgendwie so. Und dann gibt es noch den MSCI All Country World und der setzt sich zusammen aus dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets. Also nimmt alle zusammen, die 47 Länder, und packt die unter einen Mantel sozusagen.
Ach so. Also ist es so, wie wenn wir, als wir bei der Folge 4 darüber geredet haben, über die ETF-Lösung, gab es ja eine ETF-Lösung, das ist dieser MSCI All Country World zum Beispiel.
Genau.
Und dann hatten wir aber auch die Möglichkeit mit diesen 3 ETF-Lösungen.
Ja.
Und im Prinzip ist das dasselbe, nur wir können bei dieser 3 ETF-Lösung und die Gewichtung selber zusammenstellen.
Genau. Ja.
Hm. Cool.
Weil bei dem einen ETF ist es immer nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Mhm.
Und Marktkapitalisierung heißt ja Wert des Unternehmens, ne? Und da ist zum Beispiel die Emerging Markets in dem All-Country World Index sind damit 15% circa gewichtet, vielleicht ja 15-10 eher. Aber allein China hat vom prozentualen Jahres-BIP machen die 30% aus. Und das ist auch ein Emerging Market. Und alle Emerging Markets sind aber in einem weltweit gestreuten ETF nur mit 10-15% gewichtet. Also macht es vielleicht Sinn, das selber ein bisschen anzupassen auch, ja.
Je nach Gefühl, da hat man mehr. Kann man mehr rumspielen ein bisschen.
Ja, nicht nach Gefühl. Ich würde da auch festes Regelwerk natürlich festlegen und natürlich mit Sinn und Verstand. Aber ja.
Aber wenn man sich wohler fühlt, mehr in China zu investieren, dann kann man das höher gewichten, als es in dem MSCI All Country World ist.
Genau. Wer auch immer sich wohlfühlt mit einem hohen China-Anteil, das würde mich interessieren. Falls es einen gibt, mal in die Kommentare schreiben, bitte.
Okay. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal die Fonds und ETFs vergleichen. Was sind denn da die konkreten Unterschiede?
Ja, gerne. Und zwar habe ich da jetzt mal einen besseren Vergleich rausgesucht. Der DWS Top Dividende, den haben wir ja vorhin schon mal gehabt. Den lassen wir jetzt raus, weil das ja eher so ein Dividenden-ETF ist, ne? Deswegen habe ich den DWS Vermögensfonds und den All Country World ETF von Spider in dem Fall rausgezogen und die miteinander verglichen. Und du siehst, der DWS Vermögensfonds hat sich ganz gut entwickelt mit 255%, aber der All Country World Index war besser.
Mit 315%.
Genau. Und bei einem Investment von 10.000 Euro macht es halt circa 6.000 Euro dann aus, die du dann mehr hast in dem ETF. Und der Unterschied ist halt einfach die Kosten, ne? Warum dieses Produkt jetzt hier schlechter ist. Weil man sieht auch, es ist ähnlich gefüllt. Da ist ungefähr ein gleicher Anteil in Amerika, gleicher Anteil in den Branchen, Technologie, also sehr ähnlich. Nur der große Unterschied sind eben die Kosten.
Also ein Fonds müsste besser sein, wenn er eigentlich einen ETF in der Performance überholt, damit der dann wegen den Kosten gleich auf ist mit dem ETF.
Genau. Fonds müssten eigentlich besser sein, damit die gleich auf sind. Aber in der Realität sind die schlechter als ein ETF plus haben höhere Kosten.
Und dadurch ist halt alles schlechter.
Genau. Und da habe ich auch mal einen Vergleich. 20 Jahre Investment von 10.000 Euro. Einmal mit einer Rendite von 7,8% nach Kosten, also ein ETF-Investment. Und einmal ein Zwei-Fonds-Investment mit einer Realrendite von 5 oder 6%. Auch nach Abzug der Kosten, je nachdem, wie teuer der Fonds ist. Ne? Da sind wir dann halt mit den Fonds bei 26.000 oder 32.000 Euro. Mit dem ETF wären wir bei 44.000 Euro. Also macht selbst so 1-2% machen da echt viel aus an dem Geld, was im Endeffekt für dich am Ende liegen bleibt. Und wenn es bei dir finanziell so gut läuft und du sagst, hey, ich finde Banken und Berater super, dann sei es denen gegönnt und nehmt ein paar tausend Euro von mir. Aber wenn du hart für dein Geld arbeitest und du willst für dich das Beste rausholen, dann überleg dir zweimal, ob du in so einen aktiv gemanagten Fonds investierst.
Ja, oder wenn man einfach sagt, man möchte bei einem Bankberater sein oder sich beraten lassen, weil man sich selber super unwohl fühlt, ist ein wichtiger Indikator die Kosten, um zu schauen, dass die möglichst gering sind,
genau,
um möglichst viel rauszuholen.
Ja.
Okay, sehr cool. Ja, dann wären wir eigentlich auch am Ende unserer Folge angelangt.
Ja.
Hier noch ein kleiner Hinweis, denkt an unseren Fragepost am Montag auf Instagram und YouTube, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Vergesst nicht, wenn euch die Folge gefallen hat, ein Like dazulassen oder uns zu abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst.
Mhm. Und wenn ihr wissen wollt, wie man umgeht in so einem Börsencrash, wo Angst, Panik und Furcht ganz große Emotionen sind, dann schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir das Thema behandeln. Und da behandeln wir auch die Frage, was ist denn überhaupt ein Bullenmarkt?
Und was ist ein Bärenmarkt?
Genau. An dieser Stelle, kleine Antwort zur Frage, die wir am Anfang gestellt haben noch. Unterschied zwischen Fonds und ETF ist, glaube ich, klar geworden. Und ob man seinem Bankberater vertraut oder nicht und glaubt, ob der das Beste für einen im Sinne hat, ist natürlich immer Typsache. Wir unterstellen den meisten Beratern bestimmt ein gutes Herz und natürlich auch, dass die euer Bestes im Sinne haben. Oftmals wissen sie es vielleicht einfach auch nicht besser und wollen einfach auch selber dran verdienen und ihre Familie und sich vielleicht auch ernähren.
Aber mit der Folge habt ihr gelernt, worauf ihr achten könnt, und zwar auf die Kosten in erster Stelle und wie sich eigentlich der Fonds in der letzten Zeit entwickelt hat, um zu wissen, im Vergleich zum ETF, lohnt es sich, den ETF zu nehmen oder lieber den Fonds.
In dem Sinne, cheers und bis nächste Woche. Wir freuen uns.